So, meine Damen und Herren, ich bin wieder gut aus Indien zurück. Sehr interessant. Aber jetzt müssen wir wieder Biochemie machen und wir werden uns heute beschäftigen mit Aminosäuren. Gehen also jetzt in die Aminosäuren, in die Proteine, in ein bisschen Enzymkinetik und dann werden wir uns mit ersten physiologischen Themen auseinandersetzen. Nun, Aminosäuren sind, wie Sie wissen, die Bausteine der Proteine. Es gibt 20 oder genauer gesagt 21 proteinogene Aminosäuren und diese Aminosäuren haben ein absolut konserviertes Element und das ist sozusagen die Ausstattung hier, um dieses sogenannte C-Alpha-Atom. Dies ist eigentlich das zweite Atom hier, ja? Also das zweite C-Atom, das ist das C-Alpha-Atom. Und dieses C-Alpha-Atom hat vier Liganden, ja? C halt, Kohlenstoff, vierbindig, vier Liganden, die zum einen konstant eine Carboxylgruppe haben, zum anderen konstant eine Aminogruppe, ein Proton und einen Rest. Und dieser Rest, wie gesagt hier, der ist variabel. Aber die Tatsache, dass dieses C-Atom vier unterschiedliche Liganden hat, das wissen Sie, die klassifiziert Aminosäuren zu den chiralen Molekülen. Das heißt also optisch aktive Moleküle hier an diesem C-Alpha-Atom. Und das heißt, sie kommen in zwei spiegelbildlichen Formen vor, ja, wie Handbild und Spiegelbild, die sogenannten L-Aminosäuren und die D-Aminosäuren. Und während der Evolution hat sich herausgebildet, dass alle sogenannten proteinogenen Aminosäuren L-Aminosäuren sind. Das ist in keinster Weise erforderlich, ja, das ging genauso gut mit D-Aminosäuren. Die chemischen Eigenschaften der D- oder L-Aminosäuren unterscheiden sich nicht. Es ist nur die Konfiguration, also die Struktur dieser Eigenschaften, dieser Aminosäuren. Und da wir schon mehrfach erwähnt haben, dass Struktur, also Formgebung, Oberfläche für die Biochemie absolut essentiell ist, ist es natürlich extrem wichtig, darüber Bescheid zu wissen, das zu wissen, dann würde ich ein Protein machen mit D-Aminosäuren, was theoretisch geht, was auch gemacht worden ist, dann würde dieses Protein so unterschiedlich aussehen zu einem Protein mit L-Aminosäuren, dass es von essentiellen Partnern dieser Aminosäuren, also zum Beispiel Enzyme, die an diesen Aminosäuren arbeiten, nicht erkannt würden. Also das ist also ganz, ganz essentiell. L-Alanin, in diesem Fall D-Alanin, der Rest hier bestimmt die Qualität der Aminosäuren. Also das eine, was wir wissen müssen, ist, dass Aminosäuren chirale Moleküle sind. Das andere, was wir wissen sollten, ist, dass Aminosäuren zwitterionisch sind. Das heißt, sie haben zwei Gruppen, mindestens zwei Gruppen, die unter bestimmten pH-Bedingungen protoniert werden können, beziehungsweise unter anderen pH-Bedingungen Protonen abgeben können, also als Protonenakzeptoren oder als Protonendonatoren wirken können. Bei geringem pH, also im Sauren, sind beide Gruppen protoniert, also die Carboxylgruppe und die Aminogruppe sind protoniert. Die Carboxylgruppe ist dann in dem neutralen Zustand, in dem elektrisch neutralen Zustand. Die Alpha-Aminogruppe ist in dem geladenen Zustand, also hier ist eine positive Ladung. Das ist, wie gesagt, bei hoher Protonendichte, also bei geringem pH. Und die bei hohem pH, also pH 14, sage ich mal, also im Alkalischen, ja, ich praktisch keine Protonen mehr habe, weil die alle abgefangen wurden, liegen diese Aminosäuren in beiden Gruppen deprotoniert vor. Das heißt, jetzt habe ich hier das Carboxylat-Anion, das Proton ist abdissoziiert, und hier die primäre Aminogruppe, also die zusätzliche Proton, das ist der im sauren pH dieser Aminogruppe jetzt eine positive Ladung gegeben hat, ist jetzt hier neutral geladen. Das heißt, im niedrigen pH-Bereich sind Aminosäuren positiv geladen, im hohen pH-Bereich sind sie negativ geladen. Und das ist ein Übergang, kann da gemacht werden. Ich kann also Aminosäuren titrieren und eine solche Titrationskurve würde zwei pKa-Werte liefern, hier den und den hier. Und es gibt an einem bestimmten pH, unter bestimmten pH-Bedingungen, sind eben beide Gruppen geladen, sodass wir hier einen isoelektrischen Zustand haben. Das heißt, diese Aminosäure bei diesem pH hier, in aller Regel ist das der physiologische pH, wäre dann ungeladen, netto ungeladen, natürlich in beiden Positionen hier geladen, aber die Nettoladung ist gleich Null. Und das alles könnte sich theoretisch auch auf Proteine beziehen, also aber nicht in diesem Bereich hier, denn beide dieser funktionellen Gruppen sind in die Bildung der Peptidbindung involviert, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Also dieser zwitterionische Charakter der Aminosäuren ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Sie sind Bausteine von Proteinen. Es gibt 20 proteinogene Aminosäuren, eigentlich 21, muss ich sagen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das IMPP das sieht, also die Institution, die ihre Fragen erarbeitet für das Staatsexamen. Also achten Sie drauf, wenn da eine Antwort kommt, 21 Aminosäuren. Die werden mit Sicherheit nicht fragen, 20 oder 21 Aminosäuren. Das wäre extrem gemein, da könnte man noch nicht richtig beantworten, sondern die werden entweder sagen 15, 20, 35 oder irgend sowas, oder eben 15, 21, 35. Das müssen Sie im Hinterkopf behalten. Ich werde Ihnen gleich sagen, welches die 21. Aminosäure ist. Normalerweise sagt man, es gibt 20 Aminosäuren, aber es gibt eine besondere Aminosäure, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Proteine sind polymerisierte Aminosäuren. Das heißt, über diese beiden Funktionen, eine Säurefunktion und eine Aminfunktion, kann ja reagieren zu einem sogenannten Säureamid. Wir haben letztes Mal über funktionelle Gruppen gesprochen. Das ist eine wichtige funktionelle Gruppe, die zum Beispiel von Proteasen erkannt wird und gespalten werden kann. Und umgekehrt, wenn Proteine synthetisiert werden, dann wird aus einer Aminogruppe, einer Alpha-Aminogruppe und einer Alpha-Carboxylgruppe eine Peptidbindung gemacht. Und so werden diese Aminosäuren verlängert, sodass immer die Schwänze, die Reste, dieser vierte Ligand, oder vierte Rest hier an dem Alpha-C-Atom, sagen wir nach unten weghängt, in die Peripherie reinguckt, das Proteinrückgrat wird eben von der Alpha-Aminogruppe und der Alpha-Carboxylgruppe gemacht. Auch das werde ich Ihnen später nochmal zeigen. Die Eigenschaften der Aminosäuren-Seitenketten bestimmen die Eigenschaften der gebildeten Proteine. Da der Kopf immer identisch ist, also Alpha-C, da hängt eine Alpha-Aminogruppe, eine Alpha-Carboxylgruppe und ein H dran, ist immer identisch, kann der natürlich nicht kein Diskriminierungsmerkmal darstellen, sondern das Diskriminierungsmerkmal sind die Aminosäuren-Seitenketten, die jetzt bestimmte Charakteristika annehmen können. Die Kombination dieser Aminosäuren, die ergibt dann mal eine bestimmte Struktur. Und diese Kombinationsmöglichkeiten sind gewaltig, ne, wenn Sie ausgehen, dass wir 20 Aminosäuren haben, ja, 20 proteinogene Aminosäuren, 21, und Sie hätten ein Protein mit 100 Aminosäuren, ja, dann haben Sie eine Permutationsmöglichkeit, also eine Kombinationsmöglichkeit von 20 hoch 100 oder 10 hoch 130. 10 mit 130 Nullen Kombinationsmöglichkeiten sind gegeben, wenn Sie ein Protein mit 100 Aminosäuren machen würden. Das ist ein extrem kleines Protein, es gibt noch kleinere. Insulin zum Beispiel hat 51 Aminosäuren, Also es ist ein sehr kleines Protein, das sind Hormone, aber es gibt riesige Moleküle, also riesige Proteine, die wesentlich größer sind, also in die 1000, sagen wir 3200 irgendwas ist zum Beispiel der Faktor 8, also riesige Proteine, und Sie können sich vorstellen, dann wie viele Kombinationsmöglichkeiten es theoretisch geben könnte, die natürlich alle, also längst nicht alle ausgeschöpft werden. Das ist ganz klar. Aber es ist ein fantastisches System, ein Baukastensystem, das Information sozusagen linear bereithält, also die Sequenz der Aminosäuren, ja, ist die primäre Informationseinheit, die primäre Funktionseinheit, wenn Sie so wollen, ja, die eigentliche Primärsequenz. Allein auf der Ebene können Sie diese unglaublichen Permutationen machen und kriegen dann natürlich theoretisch beliebig variable biologische Oberflächen, die jetzt spezifische Funktionen, sprich Reaktionen, chemische Reaktionen, Enzym-Substrat-Wechselwirkung und so weiter ausführen können. Gut, wir gehen jetzt mal durch diese Aminosäuren kurz durch und teilen die ein in Gruppen, ja, wo sich die Seitenketten in ein bestimmtes Schema bringen lassen. Also die erste Gruppe hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aminosäuren sind die Aminosäuren, die unpolar sind und eine aliphatische Seitenkette haben. Eine aliphatische Seitenkette. Kann mir jemand nochmal sagen, was hinter dem Wort aliphatisch steckt? Gesättigt, ja. Also das ist eine kohlenstoffhaltige Seitenkette, wenn Sie wollen, mit praktisch keiner zusätzlichen Ladung. Oder man könnte auch sagen, mit einer hydrophoben Seitenkette. Ein aliphatischer Rest hat in aller Regel einen hydrophoben Charakter. Wir haben das beim letzten Mal schon besprochen, was es mit dieser Hydrophobizität auf sich hat, der hydrophobe Wechselwirkung und so weiter. Die spielen hier eine große Rolle. Das ist hier extrem gering ausgeprägt mit dem H hier. Das ist kein C, würde man auch dazu. Aber unpolar aliphatisch, also eine Kohlenstoffkette, abgesehen von dem Glycin hier, aliphatisch, gesättigt in aller Regel. Und eben unpolar und damit hydrophob. Ne? Alanin, C3, also nur um ein C-Atom verlängert. Dann kommt Valin mit einer, das ist die erste verzweigtkettige Aminosäure, die also hier zu dem CH3 des Alanins zwei zusätzliche C-Atome, CH3-Gruppen, also Methylgruppen enthält in einer Verzweigung. Leucin, eine wiederum eins verlängerte Aminosäure, um ein C-Atom verlängerte Aminosäure im Vergleich zum Valin, ja, also ist hier eine CH2-Gruppe dazwischen geschoben worden hier. Isoleucin, genauso viel C-Atome wie Leucin, nur ist die Verzweigung jetzt nicht hier, sondern hier oben, ja, sehen Sie, ist die Verzweigung. Und Prolin mit einem Ring, 1, 2, 3, also 1, 2, 3, 4 C-Atome, ja, 1, 2, 3, 4, also das wäre sozusagen dieses Analogon, aber ohne die CH3-Gruppe hier, wobei hier eben ein Ring gemacht wird, sodass die Alpha-Aminogruppe hier, die Alpha-Aminogruppe in diesen Ring hier eingeschlossen ist, was natürlich ein Problem darstellt. Was heißt ein Problem? Also das ist eine Besonderheit, wenn Sie sich vorstellen, dass diese Alpha-Aminogruppe natürlich beteiligt ist hier an der Peptidausbildung, der Peptidbindung hier. Und dann geht es hier über diesen heterozyklischen Stickstoff. Deshalb ist Prolin auch ein sogenannter Strukturbrecher. Also wenn Sie, wir werden uns später unterhalten über Sekundärstruktur, beispielsweise Alpha-Helix, Beta-Fallblatt. Wenn ein Prolin kommt, dann wird eine solche Alpha-Helix durchbrochen. Also das ist ein Strukturbrecher. Also unpolar aliphatische Seitenkette, Glycin, Alanin, Valin, Leucin, Isoleucin und Prolin. Und Sie müssen diese Aminosäuren, sage ich mal, zumindest grob im Kopf haben. Ja, das ist eine der, der auswendig Lernereien, sage ich mal. Ich persönlich bin kein Freund davon, diese Sachen alle auswendig zu lernen, weil man theoretisch alles nachgucken kann. Aber das gehört mit zu einem Basic Inventar. Das wird auch in den Staatsexamina geprüft. Also muss man am besten vorstellen, wie sie sich unterscheiden und auf der Basis die, diese Aminosäuren dann lernen. Die nächste Gruppe sind die polaren aliphatischen, also Aminosäuren mit polaren aliphatischen Seitenketten. Das heißt, hier haben wir nicht nur C-Ketten, ja, CH-Ketten gesättigt, sondern hier kommen Heteroatome dazu und damit bekommt diese Seitenkette eine gewisse Polarität. Zum Beispiel Serin hier, ja, war das Alanin, wenn Sie sich entsinnen können, stand der CH3. Jetzt ist hier einmal aufoxidiert worden, die CH3-Gruppe, zum Alkohol. Ja, dies ist, jetzt haben wir hier ein Alkohol in der Seitenkette, das wäre Serin. Alkohol in der Seitenkette ist hochinteressant, hochspannend, kann ich Ihnen sagen, weil das, wenn Sie sich ein Protein vorstellen, mit einer Aminosäure, die ein Alkohol in der Seitenkette hat, dann haben Sie eine Möglichkeit zu modifizieren, beispielsweise ein Phosphat dran zu hängen, ein Acetat dran zu hängen, also ein Acetylrest dran zu hängen oder irgend sowas. Dafür ist so eine OH-Gruppe geeignet. Genauso wie Threonin, ein um ein C-Atom verlängertes Serin. Und Cystein, das jetzt keine OH-Gruppe hat, sondern eine SH-Gruppe, also ein Thiol hier an der Stelle. Sieht genauso aus wie Serin, ist ein bisschen dumm gezeichnet hier. Eigentlich wäre es besser gewesen, ich hätte hier auch die OH-Gruppe hier so runtergezeichnet. Ja, also praktisch wie Serin, nur statt der OH-Gruppe eine SH-Gruppe, also statt einer Alkoholgruppe eine Thiolgruppe. Wichtige Aminosäure, weil sie ein wichtiges Sekundärstrukturelement bildet, nämlich die Disulfidbrücken. Zwei SH-Gruppen, zwei Cysteine können oxidiert werden zu, zu einer Disulfidbrücke. Und hier müsste man jetzt eigentlich die 21. Aminosäure einfügen, ja, nur damit Sie das wissen. Denn es gibt neben Cystein auch Selenocystein. Da steht statt des SHs eine SEH-Gruppierung. Also eine Sauerstoff-Schwefel-Selen-Tellurpolonium, glaube ich, oder so ähnlich, ist die sechste Hauptgruppe. Steht also in der sechsten Hauptgruppe, hat also ganz ähnliche Eigenschaften des, SH hier, Schwefel, wie Serin, wie Selen, und deshalb ist das die 21. Aminosäure. Selten wird selten gebraucht, ist aber eine ganz interessante Sache. Nächste ist Methionin, ja, steht hier noch in der CH3-Gruppe, ein wichtiger Methylgruppendonator. Und dann die beiden Aminosäuren mit einer Säureamidfunktion in der Seitenkette, Asparagin und Glutamin. Ja, das ist ein Säureamid hier, das heißt eine Kombination zwischen Säure und Ammoniak. Säure und Ammoniak gibt ein Säureamid, Asparagin und Glutamin. Die leiten sich natürlich ab von den beiden Aminosäuren Asparaginsäure und Glutaminsäure, die kommen gleich. Also die sind die polaren Aminosäuren mit aliphatischer Seitenkette oder man kann auch sagen Aminosäuren mit polarer aliphatischer Seitenkette. Serin, Threonin, Cystein, Methionin, Asparagin und Glutamin. Nächste. Nächste sind die Aminosäuren mit negativ geladener Seitenkette. Und hier kommen jetzt die zwei sogenannten sauren Aminosäuren, Asparaginsäure und Glutaminsäure. Und wie gesagt, die haben wir saure Seitengruppen. Wenn die mit Ammoniak reagieren, kommt man zum Asparagin und zum Glutamin. Und dann kommen die mit positiv geladener Seitenkette, 3 Stück. Also wir haben 2 saure und 3 basische Aminosäuren, Arginin, Lysin und Histidin. Arginin hier mit dieser Gruppierung hier, Lysin eine Epsilon-Aminogruppierung und Histidin mit diesem Heterozyklus hier, 2 Stickstoffe hier in diesem Heterozyklus enthalten. Die nächste wären die Aminosäuren mit aromatischer Aminosäure, mit aromatischer Seitenkette, 3 Stück, Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan. Ein Benzolring, ein Phenol, mit dieser OH-Gruppe, ja, ist eine phenolische OH-Gruppe, die auch sauer ist. Sie wissen, die phenolische OH-Gruppe hat eine ganz andere Basizität als die Alkoholgruppierung. Die alkoholische OH-Gruppe, kann man sagen, ist neutral. Die phenolische OH-Gruppe ist sauer, das heißt zwar nicht arg sauer, aber schwache Säure, aber unter bestimmten pH-Bedingungen gibt diese OH-Gruppe das Proton ab und dann wird es hier zum Phenolat-Anion. Und Tryptophan, ja, mit dieser Aminogruppe, die auch wieder protoniert werden kann, also auch hier eine protonierfähige Gruppierung in der Seitenkette, was auch wichtig ist. Auch eine schwache Base wäre das hier, das ist eine schwache Säure, das wäre eine schwache Base in der Seitenkette. Ja, jetzt will ich mal eine Frage stellen, glaube ich. Im Gucken, funktionieren alle? Jawohl, müsste alles funktionieren. So, da will ich mal hier eine Frage stellen. So, diese Frage heißt, wann liegt eine neutrale Aminosäure, zu 100% als Zwitterion vor. pH 2, 5, 7, 9, 13. Was meinen Sie? Abstimmen? Ja. Boah, ja, ist sehr gut. Aha. Also bei pH 7 liegt eine neutrale Aminosäure, also eine Aminosäure, die keinen geladen, also keinen geladenen Rest in der Seitenkette hat, zu 100% als Zwitterion vor. Das ist bei pH 7. Also ich hatte das schon angezeigt, im Sauren, ja, ist alles protoniert, beide Gruppen liegt es positiv vor, NH3-Gruppe, im Basischen alles deprotoniert, ist die Carboxylgruppe als Carboxylat negativ geladen. Sehr gut. Mal gucken, was die nächste Frage ist. Welche der funktionellen Gruppen hat einen pKa-Wert bei ca. 6? Wissen Sie noch, was ein pKa-Wert ist? Sozusagen der Wert, pH-Wert, an dem eine protonierbare oder deprotonierbare Gruppe 1:1 protoniert und deprotoniert vorliegt. Ja, also Sie haben eine protonierbare Gruppe, titrieren die, und der pKa-Wert ist der Wert, an dem diese beiden Zustände sozusagen 1:1 vorliegen. Was meinen Sie? Alpha-Carboxylgruppe, Alpha-Aminogruppe, Epsilon-Aminogruppe, also in der Seitenkette die Aminogruppe, die phenolische OH-Gruppe, habe ich gesagt, ist eine dissoziierbare Gruppe, oder die Imidazol-Gruppe des Histidins, das war dieser Heterozyklus. Was meinen Sie? Wenn Sie sicherlich nicht wissen, schätze ich mal, also da muss man jetzt ein Good Guess abliefern, ja? Okay, ja, wie gesagt, das ist jetzt kein Problem, ja, dass hier nur 10% richtig abgestimmt haben, weil das ist einfach, das muss man mal gesagt bekommen. Das kann man der Gruppierung nicht so ohne weiteres ansehen. Ja, das ist jedenfalls, da muss man schon ein gutes chemisches Verständnis haben, wenn man das sozusagen antizipieren könnte. Also es ist die Imidazolgruppe des Histidins, die hat bei pH 6, und man kann ungefähr sagen, das ist physiologischer pH, ja, liegt der pKa-Wert vor. Das heißt, bei pH 6 habe ich ein 1:1-Verhältnis ungefähr dieser Gruppierung protoniert oder deprotoniert. Und wenn ich ein 1:1-Verhältnis einer protonierbaren Gruppe hat, entweder eine saure Gruppierung oder eine saure Gruppierung und eine basische Gruppierung, die als solche eine schwache Säure darstellt, wofür, für welches Kriterium könnte das wichtig sein? Wo spielen pKa-Werte eine große Rolle? Das müssten Sie eigentlich aus der Chemie schon wissen. Was sind schwache die Salze schwacher Säuren, Säure und Salz einer schwachen Säure? Was ist das? Puffersysteme, ganz genau. Puffersysteme. Und das ist die einzige Aminosäure, die in der Seitenkette ein protonierbares System hat. Ich meine, die aliphatischen haben das sowieso nicht, das sind keine Puffer. Ja. Die anderen, die sauren und die basischen, sind theoretisch Puffer, aber in pH-Milieus, die physiologisch uninteressant sind, also entweder im stark sauren oder im stark basischen. Und nur Tryptophan ist ein Puffersystem, die Aminosäure Tryptophan ist ein Puffersystem, das im physiologischen wirksam ist, also eine Funktion einnehmen kann. Und deshalb ist der Gehalt an Tryptophan in einem Protein, Histidin, ich rede hier die ganze Zeit vom Tryptophan, muss ich aufpassen, dass ich hier nichts falsch. Histidin, wir reden von der Aminosäure, Entschuldigung, von dieser Aminosäure. Deshalb ist das die einzige Aminosäure, die in einem Protein Puffereigenschaften hat. Das bedeutet, erstens, Proteine sind Puffersubstanzen im physiologischen pH, denn sie enthalten Histidin in aller Regel. Es gibt ganz wenige Proteine, die kein Histidin enthalten. Und zweitens, die Pufferkapazität eines Proteins ist umso höher, je mehr Histidine in diesem Protein vorhanden sind. Ne? Das ist also eine wichtige Sache. Biochemische Puffersubstanzen sind ein ganz wichtiges Thema. Könnte mir jemand eine biochemische Puffersubstanz sonst noch nennen, außer Proteinen? Carbonat zum Beispiel, genau, Carbonat, ganz genau. Hämoglobin ist ein Protein halt, ne? Also das, aber Carbonat, Phosphat zum Teil, ja, also wer auch ein Puffersystem, es gibt noch ein paar andere, Ammonium, in bestimmten Systemen, aber eben auch Proteine, und das ist ganz wichtig, also wir funktionieren natürlich, dass wir den pH 7 so halten, das liegt natürlich an der Pufferkapazität auch der Biologie, ja, beziehungsweise der biologischen Teilnehmer. Sonst könnte mal ganz schnell könnte es hier zu extremen pH-Werten kommen, und das wäre natürlich dramatisch, weil gerade Proteine darauf angewiesen sind, was die dreidimensionale Struktur anbelangt, dass sie bei pH 7 vorliegen. Wenn die bei anderen pH-Werten vorliegen, dann denaturieren die, wenn die Wasserstoffbrückenbindungen und so weiter, die Salzbindungen gestört, denaturieren, kriegen neue Oberflächen. Ja, das geht nicht. Es sei denn, in speziellen Systemen, beispielsweise im Magen, da ist ja pH 1, und wenn Sie Pepsin oder so, das sind Proteine, die tatsächlich bei diesem sauren pH erst richtig funktionieren. Da kommen wir noch darauf zu sprechen. Okay. Wenn wir uns das nochmal anschauen, systematisch, dann sehen Sie, wie die pKa-Werte hier sind. Die Alpha-Carboxylgruppe die haben pKa-Werte von 1,7 bis 2,6, also richtig sauer. Ja, richtig sauer, das sind fast schon starke Säuren, kann man sagen. Ja. Aber in Proteinen spielt das keine Rolle, weil da gibt es das nicht. Die ganzen Carboxylgruppen, die Alpha-Carboxyl- und Alpha-Aminogruppen, sind in dieser Peptidbindung engagiert und existieren eben nicht mehr als protonierbare und deprotonierbare Systeme. Umgekehrt, die Alpha-Aminogruppe hat einen pKa-Wert um 9, sag ich mal, zwischen 8,6 und 10 irgendwas, 8,9 und 10,6 hier, also im relativ stark basischen. Aber auch hier spielt keine Rolle für die Ausbildung des ionischen Charakters von Proteinen, weil beide Gruppierungen eben als in kovalente Bindungen engagiert sind und deshalb als solche nicht mehr protonierbar oder deprotonierbar sind. Es gibt aber eben Aminosäuren mit Seitenketten, die protonierbar sind, zum Beispiel die Beta-Carboxyl-Seitenkette der Asparaginsäure, die hat einen pKa-Wert von ungefähr 4. Also die ist weniger sauer als die Alpha-Carboxylgruppe. Das hängt natürlich damit zusammen, was an diesem C-Atom noch alles dranhängt. Ja, hier wird kräftig gezogen und so weiter und deshalb kann hier das Proton besser abgegeben werden. Also ungefähr bei 4, die beide kann man sagen, ungefähr bei pH 4, die Carboxylgruppen der sauren Aminosäuren, Asparaginsäure und Glutaminsäure. Dann die Epsilon-Aminosäure, Epsilon-Amin-Gruppierung des Lysins, ungefähr bei 10. Ja? Auch nicht, ja, fast der gleiche pKa-Wert wie die Alpha-Aminogruppe, kann man sagen. Ja? Das ist relativ alkalisch, muss man sagen, spielt also hat keine Pufferfunktion im physiologischen pH, ist weit weg von diesem Gleichgewicht protoniert und deprotoniert 1:1. Die Guanidinogruppe vom Arginin, also dieses C-Atom mit den drei Aminen, ich zeige Ihnen nochmal schnell die Struktur hier, dieses C-Atom, drei Stickstoffe, Guanidinogruppierung nennt man die, das ist eine sehr basische Gruppierung, ja, pKa-Wert von 12,5, also extrem basisch, muss man sagen. Dann die SH-Gruppe und die OH-Gruppe von Tyrosin als Aminogruppe ist bei 10 hier, die OH-Gruppe, die SH-Gruppe etwas saurer bei pH 8,3, also ein pKa-Wert von 8,3 und die Imidazolgruppe des Histidins eben bei pH 6. Und hier sehen Sie nochmal, wie das Gleichgewicht hier ist. Das ist die unprotonierte Form hier, das ist die protonierte Form bei fast physiologischem pH und deshalb ist Histidin die Aminosäure, die dem Protein nachher den Puffercharakter verleiht. Aminosäuren, proteinogene Aminosäuren sind aber nicht nur Bausteine von Proteinen, sondern sie können auch andere Funktionen haben, zum Beispiel Vorstufen von Neurotransmitter und Hormonen, Hormone und Alkaloide in Pflanzen. Ich will Ihnen ein paar Beispiele zeigen, ganz kurz nur Neurotransmitter, zum Beispiel GABA, Gamma-Aminobuttersäure, ein ganz wichtiger Neurotransmitter für bestimmte Kanäle im zentralen Nervensystem, sogenannte GABA-Kanäle, GABA-Rezeptoren, steht aus Glutaminsäure, ja, eine proteinogene Aminosäure durch Decarboxylierung hier oben, die Alpha-Carboxylgruppe wird entfernt und dann steht eben diese Gamma-Aminobuttersäure, GABA. Das ist ein biogenes Amin deshalb. Das ist ein Amin und keine Aminosäure mehr, ja, weil die Säurefunktion hier fehlt. Und biogen, weil es eben gemacht wird, weil wir das machen können durch Decarboxylierung Oder ein anderes Beispiel, Histidin nach Histamin, auch ein biogenes Amin. Auch hier wieder das gleiche Prinzip, die Alpha-Carboxylgruppe wird entfernt durch Decarboxylierung, CO2 geht raus, wird also enzymatisch gemacht natürlich. Und dann bekommt man wieder ein Amin, aus einer Aminosäure wird ein Amin, ein biogenes Amin, in diesem Fall Histidin. Oder, da könnte man noch viele, viele Beispiele bringen, oder hier ein Beispiel aus dem Pflanzenreich, also Sekundärstoffwechsel. Das andere war noch Primärstoffwechsel. Hier sind wir jetzt im Sekundärstoffwechsel, also Alkaloide. Das ist eine Definition, kann man sagen, der Alkaloide, dass sie immer einen Ursprung in einer Aminosäure haben und durch starke biochemische Umwandlung entstehen dann solche komplizierten Strukturen hier. Ja. In diesem Fall hier, das ist ein Indol-Alkaloid aus Tryptophan. Da habe ich einen Fehler, das ist kein Tryptophan, da müsste hier eine Carboxylgruppe dran, Entschuldigung. Also Tryptophan ist die Aminosäure, ja? Hier fehlt die Carboxylgruppe, da müsste also, wird durch Decarboxylierung Tryptamin, das ist eigentlich Tryptamin, was ich hier geschrieben habe, aber hier steht, hier müssen sich die Carboxylgruppe noch denken, Tryptophan, durch Decarboxylierung Tryptamin und dann wird über sehr komplexe, eine sehr komplexe Sekundärbiochemie daraus, ein solches Indolalkaloid. Und hier sehen Sie die Struktur noch, ja? Das ist dieser Tryptophan, dieses Ringsystem hier und dann hier 1, 2 C-Atome NH2, 1, 2 C-Atome NH2. So das ist die eigentliche Struktur, davon ist es ausgegangen, dieses komplexe Molekül hier wird in bestimmten Pflanzen, werden so diese Alkaloide gemacht. Es gibt aber auch Aminosäuren, die nie in Proteinen vorkommen. Das sind die nicht-proteinogenen Aminosäuren. Dazu zählen zum Beispiel Metabolite bzw. Substrate im Stoffwechsel können das sein. Das können Bestandteile bakterieller Zellwände sein, zum Beispiel D-Aminosäuren auch. Und Bestandteile von Antibiotika. Auch Vorstufen von Neurotransmittern und Gewebshormone. Und hier sehen Sie mal so eine Sequenz, auch biogen. Ja, es sind alles Moleküle des Primärstoffwechsels, wenn Sie so wollen. Ausgehend vom Tyrosin hier, also dieser Aminosäure mit dieser phenolischen Seitenkette, wird zunächst einmal DOPA. Das heißt, dieses Tyrosin wird hier an dieser Stelle oxidiert. Ja, hier wird molekularer Sauerstoff verwendet, um hier eine zweite OH-Gruppe hinzusetzen. L-Dopa ist das. Ne? L-Dopa, eine Aminosäure. Ne? Aminosäure. L-Dopa ist eine nicht-proteinogene Aminosäure, kommt in keinem Protein vor, ist aber eine Aminosäure. Und im Übrigen auch ein wichtiges Medikament, wissen Sie wofür? Parkinson, richtig, ja. Obwohl es als solches nicht wirkt, sondern was ist der Wirkstoff? Dopamin, ganz genau. Und man nimmt Dopa, weil man würde das Dopamin, das muss ja ins Gehirn kommen, wir haben ja, Parkinson ist ja eine Dopamin-Mangelerkrankung. Ja, Sie kriegen aber Dopamin nicht über die Blut-Hirn-Schranke. Das geht mit Dopa, weil Dopa sozusagen sich versteckt, möchte ich mal sagen, hinter Tyrosin. Es benutzt also den Tyrosintransporter als Aminosäure-Transporter, kommt dann ins Gehirn rein und im Gehirn wird dann dekarboxyliert, wird die Aminosäure, die nicht-proteinogene Aminosäure Dopa, zu dem biogenen Amin Dopamin dekarboxyliert. Und das kann weitergehen, indem wieder hydroxyliert wird. Hier an dieser Stelle kommt eine dritte OH-Gruppe dazu durch eine Oxidation und anschließend eine Methylierung an diesem Stickstoff hier, kommt vom Noradrenalin zum Adrenalin. Also die biogene Sequenz, möchte ich mal sagen, geht aus vom Tyrosin, proteinogene Aminosäure, über DOPA, eine nicht-proteinogene Aminosäure, über das erste biogene Amin Dopamin durch Dekarboxylierung, über eine Oxidation zum Noradrenalin und eine Methylierung zum Adrenalin. Nor heißt immer ohne. Also eigentlich ist Adrenalin ist die Folgestufe des Noradrenalins, aber man hat erst Adrenalin identifiziert als Substanz seinerzeit, hat dem Namen gegeben und dann hat man festgestellt, es gibt ja noch eins hier, das diese Methylgruppe nicht hat und hat das dann Noradrenalin genannt. Also sieht so aus, als wäre ausgehend vom Adrenalin würde Noradrenalin, ist genau umgekehrt. Da sieht man manchmal, ist die Nomenklatur nicht systematisch, das kommt einfach daher, weil das nicht der Reihe nach entdeckt worden ist und da war der Name, da ist man dabei geblieben und hat dann praktisch hier das Noradrenalin genannt. Oder ein anderes Beispiel für einen Neurotransmitter ist das Serotonin, 5-Hydroxytryptamin. Also die Aminosäure ist Tryptophan zunächst einmal. Tryptophan wird wiederum oxidiert an dieser Stelle hier, ganz ähnlich wie das Tyrosin zum DOPA. Wird Tryptophan zum 5-Hydroxytryptophan umgewandelt, einer nicht proteinogenen Aminosäure, die jetzt wiederum dekarboxyliert wird zum Amin, zum biogenen Amin, und das ist 5-Hydroxytryptamin oder der Trivialname, der gängige Name ist Serotonin, Serotoninrezeptoren, man sagt auch 5-HT-Rezeptoren, 5-Hydroxytryptamin-Rezeptoren, ja, so werden die in der Literatur bezeichnet, 5-HT-Rezeptoren. Man kann es auch als Serotoninrezeptoren bezeichnen, ist das Gleiche. 5-Hydroxytryptamin. Oder Metaboliten im Primärstoffwechsel, zum Beispiel Arginin, ja, dieser Guanidinogruppe, wird Harnstoff abgeschalten hier, oxidativ entfernt, der Harnstoff hier. Und hier sehen Sie den Harnstoff und daraus entsteht dann Ornithin. Ornithin, eine basische Aminosäure, ja, der hier sagen diese Gruppierung, diese Teilgruppierung dieser Guanidin-Gruppierung fehlt. Das ist Ornithin, kommt nicht in Proteinen vor, ist also eine nicht proteinogene Aminosäure, ist aber eine ganz wichtige Substanz. Zum Beispiel in einem Zyklus oder in einer Gruppierung, die man als Polyamine bezeichnet, eine wichtige Substanzgruppe, die bestimmte physiologische Milieus schafft, um hier bestimmte Reaktionen ablaufen zu lassen. Also Ornithin, übrigens auch eine der Aminosäuren, die als Basis gilt für Alkaloide. Ja? Also Alkaloide haben immer einen Aminosäure-Ursprung, aber das muss kein proteinogene Aminosäure sein. Ornithin ist eine der Aminosäuren, aus der eine ganze Gruppe von Alkaloiden wird. Und dann noch das Problem der essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren. Auch das muss man natürlich hier erwähnen. Die nicht essentiellen ist eine lange Liste hier. Das heißt, man merkt sich die essentiellen Aminosäuren und die müssen sich auch merken. Werden auch immer wieder gefragt, das sind eben Aminosäuren, die wir selbst nicht mehr herstellen können, die, ich sag mal, Vitamincharakter haben, wenn Sie so wollen, also die zugeführt werden müssen, weil wir sie nicht herstellen können. Und das sind Valin, Leucin, Isoleucin, Threonin, Phenylalanin, Tryptophan, Methionin und Lysin. Wenn man da eine Systematik reinbringen will, dann kann man, also wenn man das lernen will, wahrscheinlich gibt es auch einen Spruch dafür, ja. Aber ich merke mir das so, das sind die Aminosäuren mit verzweigter Seitenkette. Also wir können in Aminosäuren können wir keine Verzweigung reinbringen. Ja. Leucin, Valin, Isoleucin, das waren die Aminosäuren mit der Seitenkette. Threonin muss man sich merken. Dann kommt Phenylalanin und Tryptophan, das sind die beiden aromatischen Aminosäuren, also die Phenylalanin mit dem Benzolring, Tryptophan mit dem Phenolring, Methionin, Methionin und Lysin, die beiden S-schwefelhaltigen Aminosäuren. Also so schwer ist das nicht zu merken. Ja? Man merkt sich die Aminosäuren mit verzweigter Seitenkette, Threonin, dann die aromatischen Aminosäuren, Methionin und Lysin als schwefelhaltige Aminosäuren. Es gibt noch ein paar Besonderheiten, zum Beispiel Cystein ist abhängig von der Methioninzufuhr. Wenn Sie nicht genug Methionin haben, wird Cystein auch zur essentiellen Aminosäure. Also Sie können, Cystein kann gemacht werden, wenn wir Methionin haben, ja, dann kann aus Methionin Cystein gemacht werden, CH3-Gruppe abgemacht werden, dazu brauchen wir aber Methionin. Oder hier Arginin für Säuglinge essentiell, Histidin auch und Tyrosin ist abhängig vom Phenylalaninzufuhr, Tryptophan habe ich hier als phenolhaltige Aminosäure, ist die mit dem Heterozyklus. Tyrosin ist ist die zweite aromatische Aminosäure neben Phenylalanin, ja, mit dem Phenylrest, Phenylalanin mit dem Benzylrest. Wir können aus Phenylalanin Tyrosin machen, aber wir brauchen eben dazu Phenylalanin. Also auch ein wichtiges Bild hier, dass Sie sich einprägen sollten. Okay, das war's für heute. Nächsten Montag. Ja.